Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 16. Februar, fast 10:30, fast auf die Minute genau, dass ihr wie immer wisst, zu welchem Zeitpunkt wir die Podcast-Aufnahmen starten. Beim letzten Mal war es ja wichtig, weil wir es schon einen Tag vorher aufgenommen haben. Auch heute die Folge werdet ihr erst wieder am Samstag zu sehen bekommen. Aber mittlerweile sind halt alle interessanten Zahlen aus der Woche rum. Wir gucken unter anderem auf Airbnb, The Trade Desk von Airbus und John Deere gab es ebenfalls Quartalszahlen. Aber es gibt auch noch weitere, ja, wirklich spektakuläre Nachrichten. Supermicro hat die Schallmauer von $1.000 geknackt. Da werden wir ein kleines bisschen drüber sprechen. Und noch die ein oder andere News von Apple gibt's. Also wieder eine sehr vollgepackte Folge auf jeden Fall. Deswegen denkt doch dran, schon mal jetzt den Daumen nach oben da lassen. Dann müsst ihr es nicht später machen. Und folgt uns auch gerne oder abonniert den Kanal auf YouTube, damit ihr keine neue Folge verpasst. Genau, als erstes noch kurz was in eigener Sache Interesse. Michael und ich werden bei der Investmesse im April sein und dort gibt es ein ganz besonderes Schmankerl für diejenigen von euch, weil wenn ihr jetzt die Folge hört, gehen wir davon aus, dass ihr gerne den Podcast hört. Wir werden dort nämlich live auf der Bühne eine Folge aufnehmen. Das wird Freitag Vormittag sein, also eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Es ist, glaube ich, ungefähr um 10 Uhr, wo wir auf der Bühne dann live eine Folge aufnehmen werden. Also schaut unbedingt rein. Wir haben auch eigene Gutscheincodes, bei der ihr umsonst Zugang zur Messe bekommt. Da Michael seine schon fast aufgebraucht sind, ich bisher noch nicht in die Pötte gekommen bin, machen wir mal meinen Gutscheincode nach unten. Das ist Investflow24. Wenn ihr den benutzt, könnt ihr
Mit X, glaube ich,
umsonst.
noch. Investlo 24X ist, glaube ich, immer dahinter, soweit ich weiß.
Okay,
Aber
ach ja, wenn es kostenfrei sein soll, müsst ihr ein X hinten dran machen. Genau,
jetzt
Investflow24X.
will er
Genau.
sogar noch von unseren Zuhörern das Geld abnehmen. Das ist ja wirklich
Ja,
gut.
aber ich wollte es nur von deinen haben. Ja, meine wissen, dass das noch ein X mit dran muss. Aber nee, der Coach ist sowieso unten nochmal in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Also benutzt ihn gerne. 200 Leute dürfen gratis mit diesem Code auf die Messe. Also ihr solltet auch nicht bis zum Ende warten. Es wird auch nochmal bei mir unter einem Video kommen. Und wir werden aber natürlich euch rechtzeitig dann Bescheid geben, wenn alle Codes dann weg sind, beziehungsweise ihr werdet es dann sehen, genau. Aber dann schießen wir mal los. Genau, Michael, würde ich mal sagen, was gibt's Neues? Achso, die Verbraucherpreise waren ja, die sind letztes Mal vor den vor
Ja.
unserer Folge gekommen. Kannst du uns dazu noch was Spannendes erzählen, was wir wissen müssen?
Cool, genau. Also, ja, stimmt. Die Verbraucherpreise. Wir hatten ja gesagt, oh, der Markt könnte bald mal korrigieren. Und jux, nach den Verbraucherpreisen gab es ja wirklich diesen ordentlichen Abverkauf, denn die waren dann doch deutlich heißer als erwartet, muss man sagen, auch bei der Kernrate. Und das hat jetzt so ein bisschen wieder die ganze Hoffnung auf schnelle Zinssenkung wieder weiter nach hinten geschoben. Ich glaube, jetzt ist es schon eher, dass nur erst im Juni was kommt und nicht im Mai. Wobei gestern, also insgesamt hält der Markt sich ja weiter wirklich brutal gut, muss man einfach sagen. Und gestern waren dann Einzelhandelsumsätze waren es, glaube ich, und die waren ein bisschen schwächer als erwartet. Und das hat dem Markt jetzt wieder so ein bisschen geholfen, weil das wieder so ein Zeichen ist, dass die Wirtschaft doch nicht so stark ist. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen gestiegen, dass im Mai eine Zinssenkung kommt. Aber es ist gerade aktuell alles also ein bisschen wirr zwischen Partystimmung bei einzelnen Aktien, da gehen wir gleich auch noch drauf an, hinzu, die Zinssenkungen kommen später und eigentlich müsste ja mal vielleicht ein Rücksetzer kommen. Es ist sehr, sehr schwierig, hier durch den Markt zu navigieren. Eine Sache will ich vorab nochmal sagen, wer das noch nicht gesehen hat. Es gibt ja jetzt von OpenAI das neue, das heißt ein Text-to-Video-Model, Sora wird es, glaube ich, ausgesprochen. Also was da jetzt mit seit OpenAI so passiert in Sachen KI, ist ja wirklich krass, was das alles kann. Aber mit diesem neuen Modell kann man, wenn man einfach so eine Textzeile schreibt, wie zum Beispiel, zeige zwei Podcaster, die oben auf dem Himalaya auf 8000 Metern einen Podcast aufnehmen. Man zeigt dir eine Minute Video, wie die das machen. Ja, da gibt es so Beispiele von Sam Altman. Das könnt ihr euch auf Twitter anschauen, beziehungsweise auf X. Da hat er so ein paar Sachen abgefragt. Das ist auch alles voll jetzt mit Beispielen. Also die Qualität und wie das gemacht ist, also wirklich, ich frage mich halt, was in Zukunft, wie Filme gemacht werden in Zukunft. wenn du einfach mit so einem Textprompt dir komplette Kulissen erschaffen kannst, zum Beispiel zeige mir eine Stadt in Kalifornien irgendwie während des Goldrausches und lass dir die Kamera drüber fliegen. Ey, das sieht aus, das ist absolut krass. Natürlich auch solche Weltraumgeschichten oder zeige mir ein Autorennen auf dem Mars und dann kannst du immer wieder abändern. Jetzt in der Regenbogenstraße und dann wird es halt auch immer wieder geändert oder zeige mir eine Straße im Dschungel. Jetzt lass da Dinosaurier dabei sein. Da kommt mal Dinosaurier. Das ist, ich sag euch, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich unfassbar und erklärt natürlich auch so ein bisschen den Hype jetzt in den ganzen KI-Aktien beziehungsweise auch bei vielen Chipwerten. Wir haben ja noch Applied Materials dabei. Eine kurze andere Anmerkung noch. Daniel hat es ja gesagt, Supermicrocomputer. Also da kam ja dann gestern die Bank of America mit einer Kaufempfehlung. Denen ist jetzt gestern aufgefallen, dass Supermicrocomputer ein Profiteur der KI-Investition ist. Das fällt denen auf, nachdem die Aktie sich verdreifacht hat innerhalb von wenigen Wochen. Da musste ich auch gestern lachen. Das Krasse ist natürlich trotzdem, die Aktie kam sehr hoch rein. Da gab es so einen kurzen Rücksetzer und auch gestern gab es dann schon zeitweise so, das Gebilde wackelt auch so ein bisschen. Da gab es so mal einen $30-Drop kurz, aber dann kam es direkt wieder, die Käufer haben die Aktie hochgekauft. Sie hat gestern Tatsache über $1.000 geschlossen. Ich glaube, das Kursziel der Bank of America waren $1.040. Die Aktie steht, stand jetzt 10:32 Uhr bei $1.051 vorbörslich. Also mich erinnert das wirklich einmal an diese ganze Geschichte mit den Meme-Stocks und jetzt ist Supermicro wohl auch bei Wall Street Bets und Co. wieder ganz vorne mit dabei. Da wird gezockt. Aber auch an diese Geschichte mit Volkswagen damals, die ja dann auch auf 1.000 gestiegen ist. So ähnlich sieht die Aktie eigentlich auch aus, muss man sagen. Wobei hier natürlich auch der Ausblick und die Zahlen waren gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Aussichten sich vervielfacht haben, sondern ich glaube, sie wollen hoch zweistellig wachsen. Aber jetzt ist die Aktie halt von $200 auf $1.000 gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Und das ist halt irgendwie, der Markt dreht so ein bisschen durch, ja. Und ich hatte es schon mehrmals gesagt, so ein Kontraindikator, dass man so langsam vorsichtig sein muss. Es kann natürlich immer noch weitergehen, aber die Umsätze bei Lang und Schwarz, morgens direkt Millionen an Euros werden umgesetzt. Ich glaube, heute Morgen bei TradeGate, ich gucke gerade noch mal, da waren direkt irgendwie um kurz nach 8 waren es schon über 15 Millionen Euro, die umgesetzt wurden, ja, bei der Aktie. Und das ist halt jetzt mit Abstand die höchsten Umsätze. Ich gucke mal gerade, wie viel Umsatz hier drinne ist bei Supermicro. Ja, 35 Millionen jetzt schon auf TradeGate. Und bei Lang und Schwarz sind es ja auch, wie gesagt, auch so, wie man es lang nicht gesehen hat, auch während der ganzen 12 Millionen sind es, 12 Millionen Umsatz. Alles über Trade Republic dann wahrscheinlich. Also da kommt die Gier langsam rein, ja. Und ich weiß nicht, wie lange diese Party noch weitergeht. Ich bin ja schon, wie gesagt, lang draußen. Ich habe gestern übrigens einen kleinen Short probiert. Hab da ganz, ganz bisschen. Ich habe das eng abgesichert, kleine Position. Wurde direkt wieder ausgestoppt. Ich probiere es aber nochmal, ja.
Mann, wir sind halt unbelehrbar, ja.
Genau. Ja,
Aber wie du, gesagt, vielleicht
brutales
könntest
Momentum, ne? Das ist brutales Momentum einfach. Und das kann halt auch mal schnell dann zu Ende sein. Weil, also wer sich jetzt den Kurs anschaut, das ist wirklich, das ist einfach senkrecht nach oben. Und es gab ja gar keine neuen Nachrichten jetzt mehr. Vielleicht, um noch als Abschluss zu sagen, vielleicht geht die Party auch, ich glaube, Dienstag meldet ja Nvidia, dann werden sie wahrscheinlich nochmal diesen Earnings Beat haben mit starken Zahlen und einem Ausblick. Aber dann steigen wirklich die Wahrscheinlichkeiten auf Gewinnmitnahmen, meiner Meinung nach. Ne? Aber wer weiß schon, ne? Vielleicht steigt es auch auf 2.000 oder 5.000 oder 10.000, wer weiß, das ist schon alles möglich, ja.
Genau, weil wenn es steigt, dann steigt's. Das wissen wir ja.
Genau.
Ja. Also Nvidia
Richtig.
kommt am Mittwoch nächste
Am
Woche
Mittwoch,
mit
ja.
Zahlen. Aber wenn man das Ganze jetzt aus langfristiger Perspektive schaut, wäre ich da jetzt auch sehr vorsichtig. Also wir hatten ja letztes Jahr eigentlich schon mal bei Supermicro eine ähnliche Phase, wo sie sich vervielfacht haben in einer kurzen Zeit. Da haben wir dann aber noch von gerade so Gewinnmultiplen, ja, irgendwie von 10 oder 20 dann gesprochen. Jetzt mittlerweile reden wir halt von KGVs von irgendwie 70, auch Forward irgendwie
Ja,
50,
genau, sie war ja
Unternehmenswert.
mal sehr günstig halt, ne, weil sie aber auch, glaube ich, nie so dynamisch gewachsen sind. Jetzt mit der Kooperation mit Nvidia, ja, wo sie Chips verbauen, ist die Dynamik sehr viel stärker. Dieses Jahr soll der Umsatz sich verdoppeln. Ich guck mal gerade, 21, $22 Gewinn pro Aktie soll es geben, angeblich. Ja, Genau, aber es ist jetzt mittlerweile von einem KGV von 10 bis 20, wo man gesagt haben könnte, ey, das ist ja echt noch fair, geht's halt jetzt schon auf ein KGV von über 50 und danach soll, also man weiß es ja nicht so genau, danach soll es aber auch nicht mehr so dynamisch weitergehen, ja, da ist keine Ergebnisverdopplung mehr. Und selbst wenn das Ergebnis nochmal verdoppelt werden würde, ja, dann wäre es trotzdem nicht mehr ganz günstig, die Aktie, ja, also ich
Ja,
finde
es
es.
gab halt letztes Jahr eben mal eine Verdreifachung, dann waren sie aber von den Bewertungskennzahlen her halt trotzdem noch in einer günstigen Region.
Ja.
Das ist jetzt mittlerweile natürlich ein Niveau, wo man so nicht mehr argumentieren kann. Also wir haben Unternehmenswert-to-EBITDA, welches bei über 50 liegt. Also das, was ich jetzt sage, da geht es jetzt drum. Natürlich kann die kurzfristig auch auf 1500 noch hochgehen, ja, also gar keine Frage. Aber wenn man jetzt da mit dem Blick auf eine langfristige Investition reingeht, würde ich persönlich jetzt halt die Situation erstmal noch ein bisschen abwarten, denn wenn man auch den Chart ansieht, also dass das nicht ganz gesund sein kann, auch wenn man den Ausblick um 20% erhöht. Also das sollte eigentlich jedem, der so ein bisschen vernünftigen Blick drauf hat, also eigentlich klar sein, ja, nur um das Ganze mal so aus der Buy-and-Hold-Schiene zu sehen. Also da ist es jetzt halt irgendwie keine große Chance aktuell mehr, da noch reinzugehen, weil also dass man da mal mit einem größeren Rücksetzer rechnen sollte. Ich meine, diejenigen, die letzten Jahre jetzt schon mitgemacht haben. Wir haben auch gesehen, dass es auch mal eine Nvidia mal ganz lange erwischt hat, dass die entweder eine ganz lange Zeit lang seitwärts gelaufen sind. Mitte 2022 wollte gar keiner Nvidia haben. Da waren sie sehr günstig sogar oder beziehungsweise also sind sie sehr stark unter Druck geraten. Also daran sieht man eben auch, manchmal lohnt sich dann eben doch so ein bisschen Geduld zu haben. Das ist ja auch bei Tesla immer wieder der Fall gewesen. Es ist ja so in den letzten 3 Jahren, oftmals hast du mit Tesla sehr viel Geld verloren, wenn du investiert hast, obwohl sie auf lange Sicht hingesehen trotzdem sehr gut gelaufen sind. Also da ist dann halt auch oftmals so, dass der Preis halt dann doch wieder so ein Stück weit entscheidend ist, gerade bei solchen Hype-Werten. Deswegen Supermicro, gutes Unternehmen, gar keine Frage, die aktuell sehr gut laufen. Also gewisserweise natürlich verständlich, dass der Kurs gut gelaufen ist, aber für mich persönlich da jetzt doch ein bisschen zu viel Fantasie dann zum aktuellen Zeitpunkt mit
Ja,
drin.
ich glaube noch
Ja.
eine kurze Sache zum Abschluss. Ich glaube, was jetzt gerade aktuell so allgemein das Problem ist, vielleicht auch bei Nvidia, dass diese Phase, wo es ja wirklich extrem dynamisch ist, wo die Nachfrage extrem hoch ist, dass die einfach blindlinear fortgeschrieben wird. Aber im Chipsektor ist es immer so, dass es diese Zyklen gibt. Und ich denke vor allen Dingen jetzt auch in dieser ganzen Geschichte mit KI, weil jedes Unternehmen will natürlich jetzt, weiß Gott was, alles probieren und investiert und so weiter. Aber irgendwann wird man halt auch merken, okay, das funktioniert vielleicht nicht so gut, das funktioniert nicht so gut. Und dann gibt es eben auch mal wieder eine Konsolidierung, ja. Aber aktuell hat man den Eindruck, als ob es linear jedes Jahr sich alles verdoppelt bis 2030 oder so. Ja? Aber das wird, denke ich, nicht passieren. Und vor allen Dingen, was wir jetzt sehen, das hat man, glaube ich, auch bei den Applied Materials Zahlen gesehen, die wir jetzt uns gleich anschauen. Die Orders aus China, die gehen extrem hoch. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Angst hat, dass es neue Sanktionen gibt. Ja, Trump könnte gewählt werden, dann gibt es härtere Bandagen und dementsprechend ordert man hier noch alles, was geht. Und das sind vielleicht auch Vorzieheffekte für Nvidia und dann auch für Supermicro und so weiter. Und da kann es dann eben auch gegen Ende des Jahres, wenn alle erstmal versorgt sind und wenn diese Vorzieheffekte alle durch sind, dann. Und wenn es dann halt mal eine kleine Enttäuschung gibt bei einem Ausblick, man hat ja gesehen, was passiert teilweise mit Aktien, ja, dann können halt solche Dinge auch mal zweistellig abstürzen. Ja, und das, wie gesagt, du hast gesagt, Nvidia ist, glaube ich, schon mehrmals 70% auch abgestürzt vom Hoch. Ja, also es ist nicht so, dass das hier ein Zuckerschlecken wäre. Viele Tech-Werte verlieren ja zwischenzeitlich massiv, weil es eben doch zyklisch ist und es braucht immer wieder neue Treiber, die dann das Ding hochpumpen, aber dann kommt eben wieder der Rücksetzer. Ja, deswegen, ich sage ja nur Glückwunsch an alle, die hier gerade dabei sind und diesen Bullen reiten. Das ist natürlich mega, aber es geht nicht ewig so, ne? Aber wie man da jetzt aussteigt oder wie man das hält oder ob man einfach sagt, mir egal, was passiert, ich bleibe bis 2030 drin, das weiß man halt nicht so genau, ne, was dort das Richtige ist. Aber man sollte auf jeden Fall sich schon mal mental darauf vorbereiten, dass es nicht ewig so weitergeht. Ich glaube, das ist klar.
Genau, ja. Dann, du hast noch eine interessante News zu Apple mitgebracht. Wir haben ja über die Brille gesprochen und jetzt scheint so zumindest so die erste Ernüchterung zu kommen, dass doch sehr viele sich dazu entscheiden, die Brille wieder
Ja.
zurückzugeben. Was, ist denn da los? Vielleicht kannst du uns da
Genau.
mal was Näheres dazu sagen.
Die ist ja jetzt seit knapp 14 Tagen im Handel in den USA, kann man sie bestellen und ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich auch die Videos dann gesehen in den auf den sozialen Medien. wo die Leute dann irgendwie in der U-Bahn mit dem Ding rumrennen oder auf der Straße oder in einem Tesla sitzen, ist so völlig abstrus, abgesehen davon, ne, man muss sich's mal überlegen, in irgendeiner komischen U-Bahn in den USA so ein 3.500-Dollar-Ding auf dem Kopf zu haben, ne, wo du dann nichts mehr siehst, da könnte mir jemand von hinten kommen und das Ding einfach abreißen. Also ist ja eigentlich auch ein bisschen risky. Aber jetzt ist es so, also das Feedback, was ich so gesehen habe, war eigentlich gar nicht schlecht, ja, dass das schon das krasseste Stück Technik ist. Seit dem iPhone haben einige gesagt, aber ich hatte es damals ja auch gesagt, ich glaube halt, dass die ersten Käufer alles diese Geeks sind, die einfach diese Apple-Fanboys, die das direkt ausprobieren wollen, auch wenn es 10.000 Dollar gekostet hätte, weil sie halt damit rumlaufen wollen, weil sie da einen Testbericht zu schreiben wollen, weil sie sich damit auf Instagram und Co. zeigen wollen. Aber dann, jetzt nach diesen 14 Tagen, in der Zeit kannst du nämlich die Sachen bei Apple immer zurückgeben. Jetzt kommen die Leute und geben sie zum Teil zumindest zurück. Und die Gründe sind unter anderem der Komfort, der nicht so gut ist. Ich meine, die Brille wiegt nämlich 600 Gramm und das meiste Gewicht hängt hier vorne. Und da muss man natürlich schon mal vorstellen, was passiert, wenn du so ein Ding eine halbe Stunde anmachst. Hier vorne hängen dir wie so eine kleine Gewichtsscheibe dran. Dass das nicht so komfortabel ist, ist klar. Dann gibt es Probleme mit Kopfschmerzen, ne, durch diese schnellen Bewegungen und so. Viele kriegen wohl auch rote Augen oder irgendwie geplatzte Äderchen, wohl auch, weil es so anstrengend ist für die Augen, ja, und deswegen geben die Leute das Ding jetzt doch zurück. Und im App Store sind zwar wohl ein paar ganz coole Apps, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was man vom iPhone und Co. kennt. Das ist noch sehr überschaubar und deswegen, ja, ist jetzt dieser erste Hype, würde ich sagen, erstmal vorbei. Und ich habe es ja damals auch gesagt, ne? Ich glaube, es kommt nicht drauf an, auf diese ersten Meldungen. Es ist klar, dass das Ding ausverkauft war, weil es immer ein paar Enthusiasten gibt. Jetzt muss man mal gucken, wie sich es einpendelt in den nächsten Quartalen. Und da weiß ich nicht, ob es in der ersten Version direkt so viele Käufer gibt. Ihr könnt es ja gerne mal drunter schreiben. Hier im Video würde mich mal interessieren, wer von euch sich so ein Ding kaufen würde von Apple, wenn es denn in Europa mal irgendwann verfügbar ist. Also ich bin ja auch jemand, der vieles ausprobiert. Aber ich kann es mir auch irgendwie nicht so vorstellen, ja, mit dem Ding da zu Hause rumzusitzen, ja. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie creepy so ein bisschen auch, gell? Also irgendwie komplett den Kontakt zu allem zu verlieren. Man sitzt jetzt schon die ganze Zeit vorm Computer und dann auch noch abends mit so einem Ding auf dem Kopf, ey. Ich weiß nicht. Also ich bin da skeptisch, aber gut, schauen wir mal.
Ja, gucken wir mal. Also, dann würde ich sagen, wir schwenken mal rüber zu den Zahlen. Und du, da habe ich heute gute Nachrichten für dich. Du kannst nämlich heute von mir eine Airbus-Aktie gewinnen. Jetzt natürlich die Frage, wie? Wir machen ein ganz kleines Spiel, bevor wir zu den Airbus-Zahlen
Oha.
gehen. Jetzt gib einfach mal ganz schnell bei Google Airbus CEO ein und du sprichst dann ins Mikro seinen Namen aus. Und die Zuschauer entscheiden, ob du das richtig gemacht hast oder nicht.
Oha.
Wenn es korrekt ist, dann bekommst du von mir eine Airbus-Aktie. Also ihr müsst am besten mal. Ihr müsst am besten mal selber kurz schauen. Es ist nämlich ein französischer Herr. Ich selber bin jetzt nicht der französische Fachmann. Ich habe es mir in einem Video mal kurz angeschaut, wie er ausgesprochen wird. Aber der Michael sagt jetzt einmal ins Mikro rein, wie er ihn aussprechen würde. Und
Aber
ihr
wow,
entscheidet
jetzt
unten.
hole ich mir hier die Google Translator.
Nee, 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 nee. Deswegen, das machst du jetzt direkt ins Mikro. Und wenn die Zuschauer sagen, die Französisch-Experten unter euch, das ist richtig, dann hat der Michael eine Airbus-Aktie gewonnen, dass er endlich auch mal hier in den Genuss von einer größeren Depotposition kommt. Ansonsten, ja, hat er Pech gehabt. Also
Also
dann.
schreibt einfach drunter, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr
Ja,
wisst ja, wenn
genau. Ich gucke mir schon an, welche Leute das sind, ob die von mir sind oder von dir dann, ja.
Daniel euch diese Invest-Tickets eben für 9 Euro verkaufen wollt, statt den kostenlosen Gutscheincode zu geben. Und beachtet das bei meiner Aussprache. Also, ist es der Monsieur Guillaume Faury? Ich habe keine Ahnung.
Okay, ihr entscheidet, hat er es richtig ausgesprochen oder nicht. Ihr könnt jetzt
Ja.
mich als so einer Airbus-Aktie verhelfen, ja.
Danke euch.
Wir werden euch dann in der nächsten Folge aufklären, ob es richtig war. Es hat auf jeden Fall nicht ganz falsch geklungen, ja. Aber schauen wir mal, ja, was die Leute dazu sagen. Bei Airbus, es gab Licht und Schatten. Zum einen, also die Zahlen an sich, die sie veröffentlicht haben, eigentlich gar nicht so gut. Die Aktie hat sich aber trotzdem relativ gut gehalten erstmal. Man hatte nämlich auch positive Nachrichten zu vermelden. Jetzt fangen wir erstmal mit den Zahlen an sich an. Die Umsätze von Airbus, die konnten um 11% zulegen im letzten Jahr auf über 65 Milliarden. Also das war immerhin schon mal eine sehr gute Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Aber unter dem Strich hat es nicht so gut ausgesehen. Das EBIT, das reported, das ist um 14% zurückgegangen und das Net Income um 11%. Das sind so die Nachrichten, die nicht so gut mit Sicherheit waren oder angekommen sind. Vor allem die Order Intakes, die sind sehr stark gewesen, plus 126%, und man hat angekündigt, dass man 800 Flugzeuge ausliefern möchte. Man hat also an der einen oder anderen Stelle bei den aktuellen Zahlen die Aussichten nicht schlagen können, hat aber an der einen oder anderen Stelle mit den Aussichten sich eigentlich ganz gut gehalten, weil viele natürlich auch damit gerechnet haben, dass sie bei der Boeing-Debatte eigentlich ganz gut wegkommen, weil ja eben ja 737 Max wieder Probleme hat und da Airbus eigentlich davon profitieren sollte. Ja, also es gab einige, die gesagt haben, ja, das war jetzt positiv, also was man jetzt auch gesehen hat. Andere haben sogar noch mehr erwartet. Also es ist ja immer ein Für und ein Wider, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es gab schon definitiv sehr viel schlechtere Zeiten für Airbus, aber die Zahlen an sich, die konnten jetzt, glaube ich, nicht so vom Hocker hauen. Ich weiß nicht, wie hast du sie noch gesehen ansonsten, genau, die Zahlen von Airbus?
Das ist ja, die geben ja schon immer, glaube ich, durch, was sie ausliefern und so. Deswegen war das eigentlich alles soweit im Rahmen. Ja, also Airbus hat ja auch kein Problem mit der Nachfrage. Ich glaube, wenn wir jetzt heute unser Privatjet dort bestellen, müssen wir fast 10 Jahre warten, bis wir den bekommen. Das ist so das große Problem. Und deswegen können sie auch nicht direkt von diesen ganzen Problemen bei Boeing profitieren, weil es halt ein Duopol ist und auch Boeing ist ausgelastet ohne Ende. Und auch wenn da die Tür rausfliegt und sich dann einige CEOs beschweren, was das für eine schlechte Qualität ist, ist man eben doch von Boeing weiterhin abhängig, und das ist halt so die Krux an der Sache. Genau, du hast es gesagt. Ja. Also insgesamt waren die Zahlen jetzt für 2023 beim EBIT ein bisschen unter den Erwartungen, und was vor allen Dingen der Umsatz war ein Ticken drüber. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Sondereffekte noch reingespielt haben. Was jetzt am Anfang ein bisschen belastet hat, ist die Ziele für 2024. Die sind ein bisschen unter den Erwartungen. Du hast gesagt, 800 Flugzeuge möchte man ausliefern. Da waren die Prognosen aber bei 826. Und dementsprechend sind auch die Erwartungen für den Free Cashflow und fürs EBIT, die werden eben nicht erreicht. Ja, dadurch, dass man halt 26 Flugzeuge weniger als erwartet ausliefert. Das große Problem ist bei Airbus, aber auch bei Boeing, dass man halt gar nicht hinterherkommt, die Produktion wieder auszuweiten. Und dementsprechend, man hat jetzt die Mittelfrist Prognosen für die Produktion hat man bestätigt, ja, dass man da 2026 zum Beispiel jetzt 14 A220 produzieren möchte, 75 A320 Neo und 10 A350. Das ist immer die große Frage, klappt das nicht? Ja, die Lieferketten dort sind sehr anfällig, man ist von vielen Zulieferern abhängig, also es ist immer so ein kleines Würfelspiel, aber das Schöne ist natürlich trotzdem, Airbus, die Marktposition ist halt so stark, die kannst du kaum verdrängen, und dementsprechend hat die Aktie auch gar nicht so negativ reagiert. Sie war vor den Zahlen auf Allzeithoch und ist jetzt, glaube ich, 2% niedriger oder so. Also unterm Strich waren die Zahlen schon in Ordnung, und es gab ja noch das kleine Bonbon mit einer Sonderdividende, 1 Euro pro Aktie. Dadurch ergibt sich eine Gesamtdividende von 2,80 Euro, und die Prognose lag eben nur bei 2,01 Euro. Also Regeldividende 1,80, Sonderdividende 1 Euro. Dementsprechend gibt's da dieses kleine Goodie für die Aktionäre, und ich sag mal, Rücksetzer der Aktie sind für mich dann doch eher Kaufchancen, ob man sie jetzt gerade kaufen muss mit den Aussichten. Ja. Schwierigkeit. Ja. Da wurde einfach ein bisschen mehr erwartet, aber man schafft es eben nicht, die Auslieferungen so schnell zu steigern, auch wenn man es natürlich wollte. Der Rekord, ich habe es glaube ich vorhin gesagt, was war der Rekord? Irgendwie 2019 war der Produktionsrekord mit 870 rum, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Also da ist noch ein Stück von entfernt. Vielleicht schafft man es dann 2025, aber spätestens dann 2026.
Genau, was man natürlich dabei noch bedenken muss, also es ist natürlich schade, dass man da die Kapazität nicht, also sich auf einmal verdoppeln kann, weil die Auftragsbücher über Jahre voll sind. Aber was man natürlich dabei berücksichtigen kann, sie können dann natürlich sehr viel mehr Geld für die Flugzeuge verlangen. Das heißt also, die Margen sollten natürlich deutlich nach oben gehen, denn wenn du ein volles Auftragsbuch hast, dann kannst du natürlich immer noch so ein bisschen über die Marge was machen, ja. Aber das ist halt auch immer so mein Problem, was ich mit Airbus habe, dass die sowieso an ihren Kapazitäten dran sind. Das ist auch bei einigen Rüstungsunternehmen in der Regel so, dass die gar nicht mehr produzieren können, als eigentlich der Bedarf dann da ist. Auf lange Sicht hingesehen sieht es auf jeden Fall aktuell gut aus, aber so diese spektakulären Wachstumsraten wird das Unternehmen halt nie haben, weil eben man da quasi immer so an der Kapazitätsgrenze dann halt dran ist. Ja. Genau, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das nächste Unternehmen an. Die Woche kam ja schon Airbnb. Und ich muss sagen, die Zahlen an sich, es hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Also eine Firma, die ich ja bis vor kurzem im Depot hatte, ist nur rausgeflogen, weil ich mich eben noch ein bisschen mehr fokussiert habe, beziehungsweise fokussieren wollte. Weil an sich
steigenden Aktien haben möchtest im Depot, oder?
Das kommt auch noch mit dazu, ja. Aber an sich ist Airbnb, also ein Unternehmen, wo ich gesagt habe, die werden auf lange Sicht hingesehen, das ist eine richtige Gelddruckmaschine, so diese Plattform anbieten. Das ist ohnehin ein super spannendes Segment immer, nur sie haben halt auch immer wieder mal so politische Risiken, also die Airbnb-Aktie, diejenigen, die es verfolgen, da sieht man auch sehr volatiler Wert, also auch jetzt nicht teilweise so in absurden Höhen, also da geht es dann mal wieder beständig ein paar Wochen hoch, dann aber auch mal wieder weit nach unten, also immer sehr volatil, weil es da halt immer Nachrichten gibt, ja. Also die Umsätze, die sind wieder deutlich zweistellig gewachsen, von 1,9 auf über 2,2 Milliarden im letzten Quartal, das ist also sehr stark gewesen. Man hatte bei den Kosten allerdings eine Einmalbelastung, eine große, weshalb sowohl das EBIT als auch das Net Income negativ waren im letzten Quartal. Man hatte nämlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet und es ist dann aber doch ordentlich defizitär dann gewesen. Deswegen ist das kein Problem gewesen und die Aktie hat, glaube ich, doch ganz gut reagiert. Also sie haben selber geschrieben, also da gab es Aufwendungen oder einmalige Ausgaben für Quellensteuer, Hotelabgaben, haben dafür gesorgt, dass es hier also wirklich also riesige, wie so ja, Abschreibung, also da reden wir von fast einer Milliarde Dollar, denn ohne diese Einmalbelastung wären sie extrem stark gewachsen. Also man hat es mal ausgerechnet, deutlich über 50% beim Net Income wären sie gewachsen ohne diese Einmalbelastung. Daher zeigt sich, dass Airbnb auch weiterhin wirklich ein Geschäftsmodell ist, das sehr interessant ist, wo man sehr viel Geld verdienen kann, aber halt immer diese hohen politischen Risiken mitbringt. Ich glaube, jeder von euch, der sich so ein bisschen mit Airbnb beschäftigt, also nicht nur mit der Aktie, auch private, weiß, hey, da gibt es dann immer wieder Städte, die es verbieten wollen. New York war da ja auch immer ein Thema, auch deutsche Städte ist ja immer schwierig. Man weiß ja, sobald man bei uns 1 Euro verdient, hört schon das Finanzamt mit dann an der anderen Ecke und Stelle. Ich meine, ist ja auch an der einen Ding richtig, aber in anderen Ländern ist es halt doch so ein bisschen anders noch als bei uns und das ist halt so immer auch so ihr Problem, dass es da immer wieder so diese, ja in Anführungszeichen, Horrormeldung gibt, ja jetzt wird es wieder dort verboten und das Land will es komplett abschaffen und ja, das ist so, aber halt auch immer dann mal wieder eine Einstiegschance, wer Airbnb interessant findet. Also ich finde die Aktie nach wie vor sehr spannend, wie gesagt bei mir nur aus Fokusgründen aus dem Depot rausgeflogen, an sich trotzdem sehr gute Zahlen gewesen auf jeden Fall.
Genau, die Aktie hatte kurz negativ auch reagiert. An sich war es, wie gesagt, gut, es gibt auch ein großes Aktienrückkaufprogramm. Das ist vielleicht noch wichtig. Ich muss gerade nochmal schauen. Genau, Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden. Das ist natürlich ordentlich. Die haben 100 Milliarden MCAP. Also das ist schon nicht so wenig. Es war querbeet alles besser als erwartet. Die Zahl der angebotenen Unterkünfte zum Beispiel um 18% gestiegen. Das ist aber auch immer so ein Problem, ja. Beschweren sich ja auch manche Hauszimmer, dass dann irgendwie keine Buchungen mehr reinkommen, weil eben zu viele neue Unterkünfte auf die Plattform kommen und dann die Nachfrage nicht mehr mithalten kann. Es wurden jetzt zum Beispiel 12% mehr Nächte und Erlebnisse vermittelt, aber 18% mehr Unterkünfte. Also kann man sich ja vorstellen, dass da die Auslastung vielleicht beim einen oder anderen nicht mehr ganz so gut ist. Gestern war die Aktie aber auch wieder stark. Die meisten Analysten sind auch optimistisch geblieben. Wieso die Aktie kurz schwächer war, war, ich denke mal, diese Aussage hier zum nächsten Quartal. Also auf der einen Seite sagen sie, sie rechnen mit 12-14% Wachstum. Das war eigentlich gut und auch besser als erwartet. Aber das ist ja immer so, man bucht ja Zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt im ersten Quartal einen Urlaub macht, bucht man den ja nicht meistens nicht im ersten Quartal, sondern schon irgendwann Ende 2023. Und die Buchungen, die jetzt kommen, ja, dann für den Urlaub im zweiten und dritten Quartal, die sollen wohl aktuell nur moderat sein. Ja, also dadurch, dass die Buchungen jetzt anscheinend ein bisschen abflauern, deutet sich an, dass dass die Dynamik in den nächsten Quartalen, was das Umsatzwachstum angeht, dass das halt eben nachlassen könnte. Ja, und Daniel, du hast gesagt, was mir auch nicht so gefällt, ist so diese ganze Regulatorik und so weiter, ne? Und dann Verbote hier in Frankfurt und Co., auch auf Mallorca und Co., darf man ja auch, glaube ich, viele Wohnungen nicht vermieten. In New York wird es komplett verboten. Dann sind die Gebühren für die Hosts auch teilweise extrem hoch, aber auch wenn man bucht dort, deswegen, also ich persönlich habe auch mal eine Zeit über Airbnb gerne gebucht, aber ich mache es jetzt irgendwie wieder lieber über Booking einfach. Ne? Da sind auch tolle Unterkünfte, Ferienhäuser, was weiß ich. Ist irgendwie für mich alles transparenter und einfacher. Du kannst immer hier canceln, nochmal vorher, falls es irgendwelche Probleme gibt oder sehr häufig. Also gefällt mir irgendwie besser wie Airbnb, wo du dann siehst immer einen Preis, dann klickst du drauf und auf einmal kommt dann noch, weiß was ich, die Gebühren, dann hast du einen ganz anderen Preis am Ende. Also.
Ja.
Ja.
Ja,
Ah,
gut, dann gucken wir mal weiter. Die Cisco-Zahlen eher enttäuschend gewesen tatsächlich. Cisco ist auch so eine Aktie, die hatten eh schon einen sehr schlechten Ausblick gegeben für das Jahr und haben da aber noch mal so ein bisschen enttäuscht, denn sie hatten auf der breiten Fläche einen Rückgang. Ja, also die Umsätze sind geschrumpft von 13,6 Milliarden im Vorjahr auf 12,8 Milliarden. Das ist mit Sicherheit schon mal nicht ganz so positiv aufgenommen worden. Wo sie ein kleines bisschen da besser waren, ist die Gross Margin gewesen. Also sie sind weniger geschrumpft als dann eben bei den Umsätzen von 8,4 auf 8,2 Milliarden. Das lag vor allem daran, dass die Servicekosten also quasi auf dem Vorjahresniveau geblieben sind. Die Total Operating Expenses, die sind genau gleich geblieben zum Vorjahr, 5,1 Milliarden. Also da, ja, muss man sagen, natürlich schrumpfender Umsatz, gleiche Kosten, ja, auch nicht ganz so positiv. Deswegen ist auch das Operating Income von 3,3 auf 3,1 Milliarden runtergegangen. Und beim Net Income hatte man dann auch einen kleinen, ja, so, also ungefähr 150 Millionen hat man weniger verdient als im Vorjahresquartal. Ja, also sie hatten ja schon ohnehin relativ tief gestapelt, so für die nächsten Quartale und ja, ich glaube, ich glaube, die Veröffentlichungen haben das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal unterschrieben. Also wirklich jetzt nichts mit dabei, wo man jetzt sagt, ja, das war jetzt mal wirklich sehr stark oder das hat jetzt sehr positiv überrascht.
Ja.
Also Cisco, ja, hatte schon auf jeden Fall bessere Zeiten als aktuell.
Ja, genau. Also es gab ja vorher auch schon die Meldung oder die Gerüchte, dass man sich von einem Teil der Belegschaft trennen möchte. Das kam jetzt
Ja.
ja dann, wurde ja auch noch gemeldet. Man muss aber sagen, also man hat die Erwartungen schon ziemlich deutlich verfehlt. Dafür hat die Aktie sich eigentlich ganz gut gehalten. Vielleicht wurde das schon so ein bisschen eingepreist. Sie hatte gestern dann im Bereich 48 Dollar eröffnet und war dann am Ende moderate Minus bei 49 Dollar. Also
Ja.
war vorher knapp über 50 oder um die 50 rum immer. Also war jetzt kein riesiger Abverkauf von 20%, wo man ihn woanders gesehen hat. Also nochmal ganz kurz, wegen den Aussichten nochmal. Und das ist ja so das große Problem. Im jetzt angelaufenen dritten Quartal müsste das sein, erwartet man 84 bis 86 Cent pro Aktie und 12,1 bis 12,3 Milliarden Umsatz. Und Analysten hatten eben 92 Cent und über 13 Milliarden Umsatz erwartet und auch fürs Gesamtjahr 51,5 bis 52,5 guidet man und man hat über 54,4 Milliarden erwartet. Also das ist schon echt eine ordentliche Verfehlung, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, er hat auch dann gesagt, der CEO, dass es halt eine allgemeine Zurückhaltung einfach gibt. Ja, und das sage ich ja, das ist so krass irgendwie alles zweigeteilt irgendwie. Es gibt auf der einen Seite diesen kompletten Boom im Bereich KI und AI, aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Netzwerkausrüster oder Firmen in dem Bereich oder auch Chipwerte. Da merkst du gar nichts davon halt einfach. Ne? Siltronic hatten wir angesprochen, Infineon, ST Micro, Texas Instruments, diese ganzen, ich sag mal, Standardwerte, da tut sich halt gar nichts. Sie sind weiterhin in einer, ich will nicht sagen Krise, aber ja in der Delle einfach. Ja, aber gut, Cisco ist, da tut sich halt auch schon längere Zeit einfach nichts. Ne? Zahlen Dividende und sind ja auch profitabel, aber Arista wächst auf jeden Fall deutlich besser, aber die sind
Ja.
halt auch, wie gesagt, kurzfristig auch ziemlich heiß gelaufen, muss man sagen. Ja, die sind ja auch bei dir zweistellig gewachsen, das hatten wir ja in der letzten Folge.
Genau, ja. Dann aber mal wieder was Positives, dass wir nicht immer nur negative Zahlen haben. The Trade Desk hat seine Zahlen veröffentlicht, die waren sehr gut, meiner Meinung nach. Also es ist ein Unternehmen, wenn es im Werbemarkt schlecht geht, dann geht's der Trade Desk gut. Wenn es im Werbemarkt gut geht, dann geht's der Trade Desk sehr gut in der Regel. Also ja. Wirklich sehr starke Zahlen präsentiert. Die Umsätze sind um 23% nach oben gegangen, über 600 Millionen Dollar. Und vor allem, man hat auch fast 100 Millionen Dollar davon verdient, also auch wirklich sehr gute Nettomargen schon für ein Unternehmen, das eben immer noch so stark wächst. Also im Vorjahr hat man 71 Millionen Dollar verdient, jetzt 97. Das ist schon wirklich ein sehr starkes Wachstum, was sie da präsentiert haben. Und man muss auch einfach sagen, also auch an sich, sie haben ihre eigene Erwartung um, ich glaube, knapp 5% haben sie ihre eigene Erwartung geschlagen. Dann haben sie eine super Bilanz. Also sie haben weit über 1 Milliarde Dollar an liquiden Mitteln. Sie haben quasi keine Schulden als Firma. Sie kaufen auch eigene Aktien zurück. Da hat man noch relativ viel übrig, weil jetzt die Aktie auch relativ gut zuletzt gelaufen ist. Und man muss dann auch sagen, dass eben so auch die Share-Based Compensation dann so langsam in den Griff man durch die Aktienrückkaufprogramme bekommen hat. Also dass da nicht mehr massiv die Aktien nach oben steigen. Das sieht eigentlich alles wirklich sehr gut aus. Also man konnte sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, war es glaube ich sogar das erste Mal oder eine der ersten Male, dass die Anteile sogar leicht rückläufig waren, zumindest wenn man die Diluted Shares sich da anschaut. Und ansonsten kann man wirklich sagen, also dem Unternehmen geht's nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Für mich einer der interessantesten High-Grower nach wie vor. Ich habe die ja mal, ich glaube 2018 bis 2021 besessen, habe sie dann verkauft gehabt, weil ich da doch viel eingepreist gesehen hatte. Bisher war es eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung, aber immer eine Aktie, die ich weiter mitverfolgt habe. Also ein sehr starkes Unternehmen, sehr guten CEO und Geschäftsführer. Laufen weiterhin wirklich sehr, sehr ordentlich bei der Firma.
Genau, ich guck mal gerade. Ich bin mit der Aktie 350% im Plus. Das freut einen. Die ist nämlich heute 19% vorbörslich im Plus. Sie ist aber noch gar nicht auf Allzeithoch. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Das Unternehmen wächst weiter wie an der Schnur, trotzdem noch ein deutliches Stück unter Allzeithoch. Da war halt eine Zeit lang, da hast du ja nicht ganz Unrecht gehabt, also die Aktien waren überhyped, ja, so wie wir jetzt in anderen Branchen wieder die Hypes sehen, war das bei The Trade Desk, das ist halt auch ein schönes Beispiel, dass selbst wenn ein Unternehmen weiter stark wächst, dass es trotzdem jahrelang dauern kann, bis die Aktie dann wieder am Hoch ist. The Trade Desk war nämlich, ich guck mal gerade, Ende 21 schon bei fast 115 Dollar, und ist dann auf um die 40 Dollar abgestürzt. Und sie hatten ja im letzten Quartal, hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, da hatten sie eine softe Guidance, so stand es da, glaube ich, geliefert, die ein bisschen unter den Erwartungen war. Und da war die Aktie massiv abgestürzt. Und da hatten wir damals aber schon gesagt, der Trade Desk ist meistens eher konservativ und die werden die Guidance bestimmt übertreffen. Und so war es jetzt auch. Und wieso die Aktie jetzt so stark ist, ist nicht wegen dem abgelaufenen Quartal, das war beim Umsatz ein bisschen besser als erwartet, sondern dass man diesmal sagt, der Umsatz im jetzt angelaufenen ersten Quartal soll bei mindestens 478 Millionen liegen. Und da waren der Konsens nur 452 Millionen, also genau umgekehrt wie im letzten Quartal. Und jetzt gibt's eben keinen 20% Gap nach unten, sondern ein 20% Gap nach oben. Ja, und das ist aber auch wieder so ein schönes Beispiel. So eine Aktie kannst du nicht kaufen oder verkaufen, nur weil einmal das Gap nach oben oder nach unten kommt. Ne? Die wachsen weiterhin extrem gut. Das ist für mich eine spannende Aktie, die man einfach mal im Depot lassen soll. Aber da dann danach zu gehen, jetzt wurde hier ein Abwärtstrend gebrochen oder jetzt ist das und das, so kannst du eine Aktie, glaube ich, nicht handeln, weil du dann jedes Mal mit einem Gap oder mit einem riesigen Bewegung in die ein oder andere Richtung überrollt wirst einfach. Ja? Deswegen, ich lasse die Aktie einfach im Depot und kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch, wenn der Markt sich ganz gut hält, die Allzeithochs angreifen. Ja, wir sind jetzt noch so 25% entfernt, aber wer weiß, ne? Vielleicht sind wir nachher bei 40% im Plus oder sogar plus minus null. Er weiß das schon. Es ist einfach.
Ja, also wir haben, also wenn ich es richtig gelesen habe, Q1 Wachstumserwartung 25%. Das ist natürlich schon krass,
Sogar eine
ja.
Beschleunigung dann wieder, gell, gegenüber dem
Ja,
Vorjahr. Also
vor
man muss
allem,
ja
weil
auch
die
vieles in
ja.
Relation setzen, ja, wie andere gar nicht vorwärts kommen wegen dem
Ja.
schwachen Werbemarkt. Ja, auch eine Snap jetzt zum Beispiel, zuletzt wieder oder viele weitere Unternehmen. Und die einzigen zwei, die richtig brutal abliefern, war Meta und jetzt auch wieder The Trade Desk. Klar, Alphabet war auch ganz gut, aber da war ja auch der,
Amazon war noch stark in der
der Amazon
Werbung,
war noch
ja.
stark, genau, aber viele andere waren nicht so gut. Die sagen alle immer noch, der Werbemarkt ist schwierig, ne?
Man
Und
sieht halt den Burggraben dann bei den Unternehmen. Amazon natürlich ganz klar mit ihrer eigenen Plattform, die sind auf niemanden angewiesen und es ist halt super einfach für Amazon Werbung zu machen, weil, wie gesagt, du suchst nach einem gelben Pullover und dann zeigt sie halt 5 Werbeanzeigen von einem gelben Pullover an. Das ist halt der Vorteil, den eine Meta ja ein bisschen schwieriger hat durch diese Cookie-Verbote da von Apple und auch von Alphabet, wie es angekündigt wurde. Wenn du da deine eigene Plattform hast und eine Trade Desk ist ja wie zu, man könnte es ja so nennen, so eine virtuelle Werbeagentur, so nenne ich sie immer gerne. Ja, da kannst du hingehen und sagst, du willst da und da oder du willst deine Produkte platzieren und der Trade Desk hat halt extrem viele Daten zu den Themen und kann dann halt sagen, ja, dass deine neue Bratwurst nicht auf dem nächsten Veganerfest dann halt vorgestellt wird, ja, weil das nützt natürlich nichts, wenn die Zielgruppe zwar vom Alter und vielleicht auch von den von der also von den Personen an sich passen würde, aber halt irgendwie ein ganz anderes Thema dann halt ist, ja, da werden da zum Beispiel der neue Chupa Chups Lutscher wird dann zum Beispiel halt auf Super RTL dann gezeigt oder so. Also, dass man da mal das so ein bisschen einordnen kann, was die so ungefähr machen. Das sind natürlich alles stark vereinfachte dargestellt. Das sind viele KI-Sachen, Algorithmen im Hintergrund. Aber die hatten auch schon KI und so, als es noch gar nicht so gehypt wurde. Also, der Werbemarkt, da sieht man, wie du es gesagt hast, Werbung ist eben nicht gleich Werbung. Ja, das ist ungefähr so eine, genauso eine philosophische Aussage, wie wenn es steigt, dann steigt's. Aber im Kern ist es halt einfach so, dass man auch da wirklich stark differenzieren muss und da merkt man dann eben, welche Unternehmen wirklich so diese ja, Wettbewerbsvorteile oder den Burggraben im Geschäftsmodell haben und wer dann halt eben eher doch nicht, ja, weil auch eine Roku ist ja zum Beispiel wieder 17% abgestürzt nach den letzten Zahlen, ist auch ein Unternehmen, wo so im Werbesektor oder halt eigentlich mit Werbung sein Geld verdient, obwohl es jetzt an sich erstmal kein Werbeunternehmen ist, kein klassisches, da merkt man eben, man muss da immer stark differenzieren, ja. Dann aber auch ein Unternehmen, was wir heute als letztes mitgebracht haben, das glaube ich viele von euch auf dem Schirm haben. Wir haben auch schon drüber gesprochen, ist Dir. Das ist eine Aktie, die sowieso schon ein sehr schwaches Jahr 2024 prognostiziert hat. Und jetzt, oh Wunder, war es, man hatte nochmal verkünden müssen, dass durch die hohen Zinsen aktuell ja so ein Stück weit die Finanzierung runtergehen, weil John Deere ja auch vor allem selbst so, man könnte sagen, wie eine Bank fungiert. Also sie geben selber auch Kredite an die Kunden raus, damit man dann im Umkehrschluss wieder diese teuren Landmaschinen kaufen kann. Denn diejenigen von euch, die sich da ein bisschen auskennen, die wissen natürlich, so eine große Maschine von John Deere, da kannst du auch ein schönes Einfamilienhaus dafür kaufen, wenn du so auf die richtige Maschine dann setzt. Oder bei manchen Sachen sogar eine Villa, je nachdem, wo es dann ist, ja. Und man muss auch sagen, die Zahlen auch an sich, man sieht eben schon, dass es wirklich kein so gutes Jahr voraussichtlich werden wird oder zumindest mal die nächsten Quartale. Die Net Sales and Revenues, die sind um 4% nach unten gegangen auf 12,2 Milliarden und das Net Income ist sogar zweistellig zurückgekommen um 11% von 1,96 Milliarden auf 1,75 Milliarden. Und es ist dann halt, glaube ich, immer noch mal das eine, wenn die Unternehmen zuerst sagen, ja, wir glauben, es wird ein schwaches Jahr. Wenn du es dann aber nochmal schwarz auf weiß siehst, als weil die Anleger hoffen natürlich immer mal noch, ja, jetzt könnte da irgendwie vielleicht doch noch irgendwie mal was Positives sein. Aber ich muss da trotzdem sagen, ich bin trotzdem auf lange Sicht hingesehen für das Unternehmen bullish. Das kann wirklich schwierig dieses Jahr werden. Aber an sich, sie haben halt auch ja eine wirklich sehr starke Marktposition. Also man sagt ja auch immer so, John Deere oder der Mercedes auf dem Feld. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwahr. Ich habe doch schon mal so mit dem einen oder anderen Landwirt gesprochen. Vor allem auch, wenn du mehrere Geräte hast, ist es sehr interessant, weil die auch miteinander kommunizieren können und so. Also auch eine tolle Technik wohl dahinter und einen sehr guten Kundenservice. Das sind jetzt so die Sachen, die ich halt so aus der eigenen Recherche mal von Leuten gehört habe, die mit den Sachen arbeiten. Ich weiß, da wird es auch mit Sicherheit Leute geben, die sagen, nee, das ist furchtbar, der Kundenservice, das ist immer schwierig. Ja, wenn du zwei Leute fragst, kriegst du immer drei oder vier Meinungen dann. Ja, da muss man dann selber für sich natürlich entscheiden, wie es ist. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass da John Deere aber halt auch trotzdem schon im Vorfeld gar nicht so schlecht gelegen ist, dass es ein sehr schwieriges Jahr werden wird. Langfristig, für mich bleibt die Story weiter spannend. Kurzfristig könnte es auf jeden Fall jetzt weiter so ein bisschen Druck noch auf die Aktie geben, gerade wenn jetzt man dann eben schwarz auf weiß immer diese Ergebnisse dann halt sieht. Ja, sind dann halt doch wieder Leute dann als überrascht, dann sage ich jetzt mal, ja.
So, ich guck mal gerade, was die Aktie gemacht hat. Ja, sie war ein bisschen im Minus, ich glaube 4-5% oder so, war jetzt nicht so schlimm. Das Ablaufquartal war ja sogar besser als erwartet und zwar recht deutlich, aber Börse handelt die Zukunft, du hast es gesagt, und dort wurden die Aussichten eben gesenkt und werden dann die Markterwartungen nicht treffen. Ich weiß nicht, Umsatz 12,19, das waren 3,6% auch schon Schrumpfung, aber wie gesagt, besser als erwartet. Und ja, ich glaube, Sie sprechen auch wieder von einer Normalisierung der Nachfrage. Genau, die Zinsen, es wird alles finanziert, die Zinsen sorgen für eine Dämpfung bei der Nachfrage. Und dann fährt man halt seinen Trecker noch ein bisschen länger, so ungefähr. Ja, aber könnte dann antizyklisch wieder einen schönen Einstieg geben. Ja, ich würde mal gucken, wo die Aktie sich jetzt hier fängt und mal gucken. Ne? Also es könnte sein, dass die nächsten Jahre dann noch wieder besser werden. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Sie sind ja auch schon sehr profitabel, ne, und haben eine gute Marktstellung. Also
ja, sie ächzen halt unter den Zinsen halt ein bisschen, weil sie eben halt auch diese Kredite vergeben. Das sieht dann auf den ersten Blick immer mal ein bisschen schwierig, so von der Verschuldungssituation aus. Aber wie gesagt, wenn man die ein bisschen kennt, dann weiß man eben, man muss die unter ein bisschen anderen Gesichtspunkt da bewerten. Aber die Aktie ist jetzt an sich auch schon ein paar Monate da, ja, eher so auf dem absteigenden Ast. Ja, also sie waren mal, ich glaube Anfang 23 waren sie mal bei 425 Euro je Anteil. Da hatten sie jetzt wirklich ein sehr schwieriges Jahr. Jetzt sind sie aktuell so bei ungefähr 338. Also die Aktie ist schon ordentlich zurückgekommen für ihre Verhältnisse natürlich, weil es ist ja eines der traditionsreichsten Unternehmen, das wir noch an der Börse haben. Also ich glaube, die Firmengeschichte ist weit über 100 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß. Oder ich gucke es mir gerade nochmal an nebenher, während ich da ein bisschen erzählen will. Also die Firma, die gibt's schon seit, ich guck gerade mal, seit 1837. Ja. Also da finde ich dann solche Kursbewegungen, die sich da so im mittleren zweistelligen Bereich abspielen, das ist dann doch schon mal wirklich erwähnenswert. Das ist jetzt anders, wie wenn auch mal eine Trade Desk zweistellig abstürzt im Aftermarkt oder halt mal so in einer Woche. Das ist bei John Deere schon ein bisschen anders zu bewerten, aber ich glaube trotzdem, dass das so ihrer Stärke auf lange Sicht gesehen nicht so ganz gerecht wird. Liegt aber auch daran, dass sie davor natürlich einen wahnsinnig starken Run hatten, dass die Aktie auch mal innerhalb von ein paar Monaten sehr stark angewachsen. An sich eine Story, die für mich trotzdem weiter intakt bleibt, aber halt ein sehr zyklisches ist und jetzt sind wir halt aktuell in einem schlechten Zyklus, ist aber halt in der Regel dann auch genau die Zeit, wo man sich solche Aktien dann mal näher anschauen sollte, ja, um die Situation zu beurteilen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil gestern noch Coinbase kam, also ich bin überhaupt kein Experte, was die Aktie angeht und welche Sonderfaktoren oder was weiß ich da alles mit reinspielt, aber Fakt ist, die Aktie ist 12% im Plus und hat ja auch einen riesigen Run vom Tief Anfang 23 auf jetzt Anfang 24, ja, mehr als verfünffacht von $30 auf jetzt $184 vorbörslich, 12% im Plus, Umsatzerwartungen massiv geschlagen, 51,6% mehr Umsatz auf 953 Millionen. Das Ergebnis ist krass. Das Gap-Ergebnis $1,04 und dort wurde, glaube ich, 1 Cent Verlust erwartet oder 1 Cent Gewinn. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist ja schon richtig krass, aber das hängt wahrscheinlich alles irgendwie mit den Transaktionszahlen, die sind krass nach oben gegangen. Dann gab es ja auch diese ganzen Bitcoin-ETFs-Einführungen. Jetzt davon profitiert ja Coinbase auch anscheinend zum Teil. Aber ich wollte es jetzt gerade nur kurz erwähnt haben. Ich kann dazu aber jetzt auch nichts weiteres sagen, weil ich in diesem ganzen Krypto-Business jetzt auch nicht so firm bin, dass ich dazu irgendwelche Aussagen treffen kann, ob das jetzt gerechtfertigt wäre, was die Aktie macht. Ich habe echt keine Ahnung, was dort noch in Zukunft so kommt. Eigentlich wollten wir noch Tomra kurz besprechen. Die Aktie war ja auch sehr stark, plus 20% gestern gestiegen nach guten Zahlen. Da war es querbeet alles besser, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht nehmen wir es dann das nächste Mal noch mit rein. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft, es mir komplett anzuschauen. Ich glaube, vor allen Dingen der Recyclingbereich ist sehr gut gelaufen. Der Food-Bereich, das sind, glaube ich, so Schälmaschinen und so ein Krams, da gab es wieder deutliche Rückgänge. Aber insgesamt hat man viel besser als erwartet abgeschnitten. Aber können wir vielleicht auch nochmal dann irgendwann beim nächsten Mal anschauen, wenn wir mal ein bisschen mehr Luft haben.
Genau, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen. Denkt dran, wenn ihr zur Invest wollt, schaut unten den Code dann an, sowohl Videobeschreibung als auch in den Shownotes, wenn ihr kostenlos eure Tickets haben möchtet. 200 gibt's an der Zahl mit meinem Code. Eben Michael, seine sind schon fast aufgebraucht, deswegen ist mein Code runter. Nicht irgendwie, dass bei Michael noch 10 Euro oben drauf gibt oder sonst irgendwas. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und kommentiert auch unten, ob Michael eurer Meinung nach den
Ja,
CEO richtig ausgesprochen hat,
gib mir meine Airbus-Aktie jetzt,
dass er sich auch
hallo?
endlich mal wieder ein Stück Fleisch am Abend leisten kann, ja, wenn er die Aktie dann gleich verkauft, ja, oder durch die Sonderdividende, hey, immerhin 1 Euro Sonderdividende.
Kann ich mir
Schauen
eine
wir
Brezel
mal, was dabei
holen?
rauskommt.
Super.
Genau. Also, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und nächste Woche in alter Frische. Eventuell streamen wir am Mittwochabend die Nvidia-Zahlen live. Da
Oha.
gucken wir nochmal, ob wir das vielleicht hinbekommen. Also ich denke mal, entweder bei uns hier auf dem Podcast-Kanal auf jeden Fall, ansonsten werde ich es auf jeden Fall bei mir machen. Wir geben euch aber rechtzeitig Bescheid. Dann
Jo.
schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.